Reinhören. Der Podcast aus der Bundesstadt.
Verehrte Damen und Herren, liebe Hörerinnen und Hörer, die Bonner Akademie und die Bross-Stiftung freuen sich schon darauf, Sie wieder persönlich treffen zu können. Bis dahin gibt es drängende, interessante Themen und wahrlich kompetente und kluge Gäste. Die sagen was, weil sie wahrhaftig was zu sagen haben. Der Virus hat davon keine Ahnung. Humorlos wie jede Naturgewalt hält uns Corona auf Abstand. Wir weigern uns trotzig nur abzuwarten. Es gehört zur unfreiwilligen Dialektik des Angreifers, dass es uns auch zusammenbringt, auch auf technischem Weg. Sie wollen von uns hören, wir erfüllen Ihre Wünsche. Wir haben alle ein vitales Problem. Wenn wir uns schlafen legen, sind wir für einige Stunden komplett wehrlos. Wir müssen darauf vertrauen, dass Türen und Fenster geschlossen sind, dass die Nachbarn auf verdächtige Geräusche achten, dass Polizei und Justiz Diebe und andere Übeltäter auf Abstand halten. Sicherheit ist ein Grunddaseinsbedürfnis. Es ist nicht weniger wichtig als Essen und Trinken oder Atemluft. Wie geht es uns damit in Deutschland? Gibt es No-Go-Areas und rechtsfreie Räume? Machen sich Clan-Kriminelle im Dschungel der Großstadt breit? Zerfällt die Gesellschaft in feindselige Gruppen, von denen einige schon die Messer schleifen? Aber auch, entspricht unser Sicherheitsgefühl der realen Lage oder eher dem täglichen Horror in Medien und Internet? Wie verlässlich sind unsere hochtechnisierten Systeme, wenn man sie mit wenig Aufwand attackieren und stören kann? Unser heutiger großartiger und besonders kompetenter Gast, Herr Wolfgang Bosbach, ist Vorsitzender der Regierungskommission Mehr Sicherheit für Nordrhein-Westfalen, Politiker und Rechtsanwalt. Er ist ein Mann klarer Worte und dafür ist jetzt Gelegenheit. Verehrter Herr Bosbach, ich denke, wir dürfen weiter ruhig schlafen, aber nicht ruhig weiterschlafen. An den wunderbaren Moderator unserer Wortbeiträge, Herrn Michael Hirz, übergebe ich und danke ihm schon jetzt herzlich.
Ja, vielen Dank, Herr Professor Hombach, und einen schönen guten Tag, Herr Bosbach.
Hallo in die Runde, hallo Herr Hirz, danke für die Einladung.
Herr Bosbach, kaum ein anderer Bundespolitiker wurde und wird immer noch so mit dem Thema innere Sicherheit in Verbindung gebracht wie Sie. Wie sind Sie auf dieses Politikfeld geraten? Warum haben Sie sich für innere Sicherheit entschieden?
Ja, das war eine Kombination von beruflicher Erfahrung und persönlichem Interesse. Ich war ja in meinem ersten Leben Supermarktleiter. Ich habe dann das Abitur auf dem zweiten Bildungsweg nachgeholt, anschließend Jura studiert. Und ich musste ja in dieser Zeit Geld verdienen. Meine Schwester hatte schon studiert. Ich glaube, meine Eltern hätten sich bedankt, wenn ich auch noch gekommen wäre. Und dann hatte ich das Vergnügen und die Freude, 12 Jahre für einen Abgeordneten zu arbeiten, für meinen Vorgänger, der damals den Rheinisch-Bergischen Kreis vertreten hat, Franz Heinrich Krey. Das ist so eine knappe Stunde von Bonn entfernt. Bonn war damals die Hauptstadt. Und auch Franz Heinrich Krey war zunächst Mitglied, dann stellvertretender Vorsitzender des Innenausschusses. Das hat mich interessiert und die Liebe zur Innenpolitik und inneren Sicherheit ist dann geblieben, auch als ich selber Abgeordneter wurde.
Sie sind ja leidenschaftlicher Innenpolitiker und haben über 20 Jahre im Bundestag gesessen, in führenden Funktionen als stellvertretender Fraktionsvorsitzender, aber immer verbunden ja mit dem Thema innere Sicherheit. Sie überschauen also auch professionell ja einen recht großen Zeitraum in der Entwicklung unserer Gesellschaft. Hat sich das Verhältnis der Bevölkerung zum Thema Sicherheit in dieser Zeit aus Ihrer Sicht verändert?
Ja, es hat sich sogar fundamental geändert. Ich bin ja groß geworden in einer Zeit, in der viele Menschen Millionen Angst hatte vor einem dritten Weltkrieg. Das war ja die Zeit, denken Sie zum Beispiel an den NATO-Doppelbeschluss, politisch hoch umstritten. Damals hatten viele die Sorge, dass Nachrüstung gleich Wettrüsten bedeutet. Die Entwicklung hinterher war eine ganz andere. Aber ich kann mich sogar noch gut an die Kuba-Krise erinnern, an das geteilte Deutschland, dass sich zwei Supermächte, auch militärische Supermächte, auf Sichtweite gegenüberstanden, mitten bei uns in Deutschland, Warschauer Pakt und NATO. Heute sind wir außenpolitisch sicherer als damals. Aber wir haben, was die innere Sicherheit, die öffentliche Sicherheit angeht, ganz andere, neue Herausforderungen, die es zur Zeit des Kalten Krieges, den ich gerade kurz beschrieben habe, noch gar nicht gab.
Ja, aber welche sind das? Also ist die Gefahr, die mit dem Thema Sicherheit verbunden ist, ist die größer geworden? Also lebt man heute in unsichereren Verhältnissen als vor 25, vor 30 Jahren?
Also man kann es an den nackten Zahlen der polizeilichen Kriminalstatistik ablesen. Man kann es an einigen Kriminalitätsphänomenen deutlich machen. Wir haben das ist eine gute Zahl von Ihnen, 25, denn wir haben seit 1994 eine gemeinsame polizeiliche Kriminalstatistik der alten Bundesrepublik Deutschland und der neuen Bundesländer. Die gab es 4 Jahre lang nicht. Wir hatten bis etwa 2002, 2003, einen deutlichen Anstieg des Kriminalitätsgeschehens. Und seitdem, also doch seit fast einer Generation, sind die Zahlen nicht deutlich gestiegen. Sie sind in letzter Zeit sogar leicht rückläufig. Wir registrieren um die 6 Millionen Straftaten pro Jahr. Das hört sich natürlich sehr, sehr viel an. Aber dennoch ist Deutschland eines der sichersten Länder der Erde. Aber wir haben neue, sehr besorgniserregende Bedrohungen, beispielsweise durch den internationalen, meistens islamistisch motivierten Terror.
Das heißt, das Sicherheitsgefühl ist verändert gegenüber den letzten Jahrzehnten, auch gegenüber der alten Bundesrepublik. Sie würden schon auch sagen, dass heute das Sicherheitsgefühl geringer ausgeprägt ist, als es in den 70er, 80er Jahren in der alten Bundesrepublik war. Fühlen sich die Leute heute mehr bedroht?
Ja und nein, was die äußere Sicherheit unseres Landes angeht, also die Unverletzlichkeit der Grenzen, da müssen wir wirklich keine Sorgen haben, wie in den 70er, 80er Jahren, dass Panzerarmeen auf uns zurollen. Im Grunde weiß ja auch jeder Aggressor, wenn man ein Mitgliedsland der NATO militärisch angreift, wird man diesen Krieg niemals gewinnen. Und es ist auch schwierig, gegen Gefühle, gegen Emotionen, also ist ja auch ein süßes Wort, das subjektive Sicherheitsgefühl. Jedes Gefühl ist immer subjektiv, aber es hat auch objektive Auswirkungen. Und wenn jemand glaubt, ich kann mich nachts nicht frei bewegen, weil ich Opfer eines Überfalls werde oder ich kann zusammengeschlagen werden, wenn man Angsträume meidet, No-Go-Areas ist da ein Stichwort, dann kann ich mit nackten Zahlen der Kriminalstatistik operieren. Dann muss ich mich fragen, woher kommen die Besorgnisse, woher kommen die Ängste, sind sie berechtigt? Da spielt das Thema Medienkonsum sicherlich eine große Rolle.
Das heißt, es ist ein bisschen auch ein Medienphänomen, wenn sich heute Menschen unsicherer fühlen als zum Beispiel in den 70er oder 80er Jahren.
Ja, also das kann ich jedenfalls für die letzten 20, 25 Jahre sagen, dass das Kriminalitätsgeschehen nicht angestiegen ist. Also der berühmte Satz, es wird von Jahr zu Jahr immer schlimmer, der ist nun wirklich nicht richtig. Aber wir haben Kriminalitätsbereiche, da haben wir leider deutliche Zuwachszahlen, wie zum Beispiel bei der Internetkriminalität. Wir haben in den letzten 3 Jahren aber auch erfreuliche Entwicklungen. Wir hatten jetzt in 3 Jahren hintereinander Rückgang bei den Wohnungseinbruchsdiebstählen. Füge aber hinzu, davor gab es 6 Jahre, wo Jahr für Jahr die Zahlen gestiegen sind. Man muss sich also jedes Kriminalitätsfeld genau ansehen, um die Frage beantworten zu können. Wird es besser oder wird es eher schlechter?
Zunehmend klagen ja Polizei, aber auch Rettungsdienste über eine gewisse Respektlosigkeit ihnen gegenüber, teilweise auch aggressives Verhalten, dem sie dann bei den Einsätzen ausgesetzt sind. Gleichzeitig ist aber das Ansehen der Polizei ja, glaube ich, sehr viel höher, als es zum Beispiel in den 60er und 70er Jahren in der alten Bundesrepublik war. Die Menschen hierzulande vertrauen also der Polizei. Wie erklärt sich aber dieser Widerspruch, dass einerseits eben die Polizei an Ansehen gewonnen hat, andererseits aber sie heute bei Einsätzen mit einer Respektlosigkeit zu kämpfen hat, die neue Formen angenommen hat, auch drastischere Formen?
Das ist eine ganz interessante Frage, ein ganz spannendes Thema, denn die Polizei, wie Feuerwehr auch, hat ein Ansehen in der Bevölkerung, da können wir Politiker nur von träumen.
Journalisten auch, ja.
Also 80-85% der Bevölkerung, überwältigende Mehrheit, bringt der Polizei Vertrauen entgegen. Ich glaube, es ist auch weniger die Institution Polizei als die Repräsentanz des Staates. Denn die Bundespolizisten tragen mit ihrer Uniform den Bundesadler. Die Landespolizei, die uns ja im Alltag begegnet, trägt das jeweilige Landeswappen, bei uns eben das nordrhein-westfälische Landeswappen. Sie repräsentieren ja nicht nur die Staatsgewalt oder das staatliche Gewaltmonopol, sondern auch den Staat. Und was Sie gerade erwähnt haben, ist ein Phänomen, was viele beklagen. Das ist die verbale Attacke, aber es ist auch das Verhältnis zu staatlichen Autoritäten. Ein Polizist hat mir mal gesagt, so ein ganz erfahrener älterer Beamter, wenn wir früher Ruhestörung hatten oder mal eine Keilerei in der Kneipe, da ist ein Streifenwagen hingefahren, der hat dann für Ruhe und Ordnung gesorgt und das war dann auch. Sagte heute, fand ich einen schönen Satz, traurig, aber schöner Satz, heute müssen wir mit zwei Streifenwagen hinfahren, weil der zweite aufpassen muss, dass unserem Wagen, der draußen steht, nichts passiert. Mir hat mal eine junge Polizistin geschildert, dass es einen Tumult gegeben hat, weil sie ein parkendes Auto in der zweiten Reihe aufgestellt. Sekunden später haben sich Dutzende junge Männer um sie herum aufgebaut. Und das ist genau das Gegenteil von dem, was Sie richtig beschrieben haben, nämlich das hohe Ansehen der Polizei. Es ist heute eher die Haltung, ich lasse mir vom Staat nichts sagen, ich wehre mich dagegen. Das heißt jetzt von mir nicht, dass man rechtswidriges Verhalten dulden muss. Nein, wir haben auch einen ausgefeilten Rechtsstaat, wo man jede polizeiliche Maßnahme nachprüfen kann, war sie rechtmäßig oder rechtswidrig. Aber dieses grundsätzliche Vertrauen, was wir der Polizei entgegenbringen, das könnte ruhig noch was ausgeprägter sein, wenn die Polizei im Einsatz ist.
Ist aber dieser Widerspruch vielleicht auch ein Hinweis auf ein Ausdifferenzierung der Gesellschaft, um nicht zu sagen sogar eine gewisse Spaltung der Gesellschaft in unterschiedliche Gruppen, die immer weniger anerkennen, was die jeweils andere Gruppe für richtig und gut und wichtig hält?
Das ist richtig, dass der Ausgleich in einer Gesellschaft immer schwieriger wird. Herr Herz, Sie sind auch sehr, sehr lange im Geschäft. Das ist jetzt keine Ausrede von mir. Das ist tatsächlich so. Ein Politiker kann es niemals allen recht machen. Es gibt unterschiedliche Meinungen, es gibt unterschiedliche Interessen, es gibt unterschiedliche politische Ziele. Und die Suche nach Gemeinsamkeit wird immer weniger. Und die Suche nach der Auseinandersetzung nimmt immer weiter zu. Das sehen wir ja auch bei Demonstrationen. Hier eine Demonstration, gleich daneben die Gegendemonstration. Und die Polizei muss beide trennen und kriegt es dann hinterher noch von beiden Seiten auf den Helm.
Eben ist schon von Professor Hombach angesprochen worden, dass Armin Laschet ja 2017, glaube ich, oder 2018 diese Kommission ins Leben gerufen hat, mehr Sicherheit für NRW, deren Chef Sie waren, eine Kommission mit Experten zum Thema innere Sicherheit aus den unterschiedlichsten Fachbereichen. Dann gab es zwei Zwischenberichte, bevor im vergangenen Jahr dann der Abschlussbericht von Ihnen vorgelegt wurde. Zwischenberichte, da ging es einmal um die Clankriminalität, zum anderen um Kindesmissbrauch. Sind das die beiden Felder und gab es deswegen auch schon vorab diese Zwischenberichte, die die größten Probleme machen, die größte Sorge machen, wenn es um das Thema sicheres Leben in diesem Land geht?
Zum einen das, da haben Sie völlig recht. Zum anderen gab es auch Anlässe. Das eine, also Thema Clankriminalität, war die Ur-Konferenz, die sich mit diesem Thema intensiv befassen wollte. Und da haben wir uns gesagt, es müssen nicht zwei an einem Werkstück arbeiten. Wir ziehen das vor, machen einen Zwischenbericht. Und das zweite Thema hängt zusammen mit den Tatkomplexen Lüchte und leider auch dem Namen meiner Heimatstadt Bergisch Gladbach. Das sind ja nach wie vor zwei große Umfangsverfahren zum Thema sexualisierte Gewalt gegen Kinder. Und das war der Kommission ein Herzensanliegen. Und es war leider auch ein aktuelles Thema wegen dieser beiden großen Verfahren.
Wie sind denn Ihre Vorschläge gewesen, die Sie als Chef der Kommission dann unterbreitet haben? Wie sind Sie praktisch weitergekommen und gibt es so ein paar wichtige Punkte, die Sie da herausgreifen wollten, wie man eben die Sicherheitslage, die ja so dramatisch insgesamt nicht ist, wie Sie eben gesagt haben, aber immer noch verbesserungsfähig, wie man diese Sicherheitslage nochmal für die Bürgerinnen und Bürger verbessern kann?
Wir haben über 150 Vorschläge unterbreitet, ganz konkrete Vorschläge. Mal braucht man zur Umsetzung den Gesetzgeber, mal wäre das reines Regierungshandeln, mal geht es um Anschaffung, Ausbildung, Fortbildung. Also wir haben wirklich interdisziplinär gearbeitet. Ich kann mich noch gut an einen Kommentar zu Beginn unserer Arbeit erinnern. Da hat ein Journalist sinngemäß geschrieben, was soll schon dabei herauskommen, außer neue Straftatbestände oder höhere Strafen. Und genau darum geht es in dem Bericht nicht. Wir haben uns den drei großen Komplexen zugewandt. Das ist einmal das Thema richtige Personalausstattung, aber nicht mit der Überschrift alleine, wir brauchen mehr Polizei, sondern Spezialisierung. Es ist richtig, dass wir zunächst mal Universalausbildung haben, aber bei ganz bestimmten Deliktsbereichen brauchst du eine spezialisierte Kenntnis und auch vielleicht eine besondere technische Affinität und Erfahrung, Beispiel Bekämpfung der Internetkriminalität. Gerade da haben wir ja eine enorme technische Entwicklung. Da spielt nicht nur Ausbildung eine Rolle, sondern Weiterbildung, schrägstrich Fortbildung und dann eben Spezialisierung. Das gilt auch für einen Bereich, mit dem haben wir uns ganz intensiv beschäftigt. Die Bedeutung ist gar nicht so öffentlich wie beim Thema organisierte Kriminalität. Das ist der Bereich Geldwäsche. Ich war ja selber erstaunt, wie viele hochpreisige Autos bei uns in Deutschland, also wir reden nicht von 10.000, 20.000, wir reden von richtig teuren Schlitten, wie viele in Deutschland bar bezahlt werden, wie viele Immobilienkäufe in Deutschland bar abgewickelt werden. Denn das ist ja ein Hauptproblem, in Anführungszeichen, der OK. Das illegal erworbene Geld muss ja irgendwie in den legalen Wirtschaftskreislauf eingeschleust werden. Also Folge der Spur des Geldes. Da ging es uns um das Thema behördenübergreifende Zusammenarbeit. Polizei, Zollkriminalamt, die Finanzämter der Länder. Zweites Thema, die technische Ausstattung. Nehmen Sie mal das Beispiel IMSI-Catcher, jetzt wird es ganz kompliziert. Also die Polizei braucht die richtige Personalausstattung, sie braucht eine moderne Technik. Was jetzt zum Beispiel von uns vorgeschlagen in der Erprobung ist, das sogenannte Elektroimpulsdistanzgerät. Volksmund sagt dazu Taser, Taser ist die Herstellerfirma. Das soll die Lücke schließen zwischen Schlagstock und Schusswaffe, zum Beispiel bei Angriffen mit dem Messer. Ich finde es richtig, das Innenministerium sagt, jetzt machen wir erstmal eine Erprobung. Oder Bodycam, nicht nur Beweissicherung. Es geht ja auch darum, dem Gegenüber zu sagen, Achtung, was du jetzt machst, wird aufgenommen. Da ist schon mancher vorsichtig. Und das Dritte ist eben das richtige rechtliche Instrumentarium. Und da hat ja parallel zu unserer Arbeit der Landtag ein neues Polizeigesetz für Nordrhein-Westfalen verabschiedet.
Ja, zum einen eben erstmal um die Analyse eben der Sicherheitslage, zum anderen eben eine Verbesserung der Sicherheitsarchitektur als Ergebnis. Aber nochmal zurück zur Analyse. Die Hauptprobleme, Sie haben schon gesagt, die Clankriminalität, da gab es aktuelle Anlässe auch, aber die ist natürlich immer noch da und ein veritables Problem. Kindesmissbrauch wird es vermutlich auch nach Bergisch Gladbach und nach Lückte noch weitergeben. Wo sind denn noch die Hauptprobleme, die Sie definiert haben? Also ist es der Islamismus, ist es Rechtsterrorismus, ist es die Cyberkriminalität, die Hasskriminalität? Wo sind da die Hauptakzente? Ja.
Wenige Stichworte nur dazu. Der Islamische Staat ist in seinen Hauptkampfgebieten im Syrien und im Irak militärisch besiegt, aber die Ideologie des Islamischen Staates liegt ja nicht K.O. am Boden. Die Ideologie bleibt ja. Bei radikalisierten Einzelpersonen, es geht eine hohe Gefahr von Rückkehrern aus den Kampfgebieten aus. Sie haben ja neben ihrer mörderischen Ideologie auch Erfahrungen im Kampfgeschehen. Sie kennen den Umgang mit Waffen, auch mit Kriegswaffen. Dann geht bei der Rückkehr eine hohe Gefahr von diesen Personen für die Sicherheit unseres Landes aus. Das ist richtig. Denken Sie mal alleine an den Rizin-Fall in Köln. Wir haben manchmal auch etwas Glück. Das hätte dramatische Folgen haben können, wenn dieses Gift freigesetzt worden wäre, zum Beispiel im Trinkwasser. Und anderes, leider wichtiges Stichwort, ist der militante Rechtsextremismus, ja, der militante Rechtsterrorismus. Fall Walter Lübcke, den ich auch persönlich kannte, Regierungspräsident in Hessen, der erste Fall nach 1945, wo ein Politiker aus rechtsradikalen Motiven von einem rechtsradikalen Täter erschossen worden ist. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig, es ist vor wenigen Tagen gefallen. Aber die Gefahr von rechts außen hat in den letzten Jahren deutlich zugenommen.
Die Vorschläge, die Sie gemacht haben, sind schon teilweise aufgegriffen worden. Ist das richtig? Also ist da schon etwas umgesetzt worden von den Erkenntnissen, die in den Bereichen stecken und von den Vorschlägen, die Sie gemacht haben?
Ja, ich habe gerade ein Beispiel genannt. Ich weiß von anderen Vorschlägen, dass zurzeit zum Beispiel in den Polizeipräsidien abgefragt wird, inwieweit das, was wir, was haben Sie vorhin gesagt, so diagnostiziert haben an Fehlbedarf oder an Handlungsnotwendigkeiten, abgefragt wird in der Praxis. Das ist auch richtig so.
Sie haben ja als Kommission auf Empfehlungen verzichtet bei der Schaffung einer Rechtsgrundlage bei Online-Durchsuchungen und auch bei der Beobachtung der organisierten Kriminalität durch den Verfassungsschutz. Warum haben Sie diese Lücke gelassen?
Es ist leider richtig, ich wäre ja froh gewesen, wenn wir uns da geeinigt hätten, aber wir wollten auch kein falsches Bild erzeugen. Und ich habe auch als Vorsitzender Wert darauf gelegt, dass nicht der Streit nach außen dringt, denn es gab auch unterschiedliche Auffassungen. Übrigens viel seltener, als ich das zu Beginn vermutet habe, aber das sind zwei Punkte, wo wir uns in der Tat nicht einigen konnten. Und jetzt, das haben wir sozusagen zurückgegeben an den politischen Raum. Dafür braucht man eine ausreichende Mehrheit in den Parlamenten. Ich nehme noch einen dritten Bereich. Da hat mich schon die Kommentierung wirklich geärgert. Also da geht es um die Speicherung von Daten von mutmaßlichen Extremisten unter 14 Jahren oder von Kindern, die mit extremistischen Eltern zurückreisen, insbesondere aus Syrien und dem Irak. Jetzt der Verfassungsschutz Daten von Kindern speichern und vielleicht auch noch, damit er sie beobachten kann, also V-Leute in Kindergärten oder Schulen, darum geht es überhaupt nicht. Aber viele, ich auch, sind der Auffassung, wenn zum Beispiel ein Ehepaar mit drei Kindern zurückkommt, ein Kind ist 16, die beiden anderen sind 13 und 12, dass man dann zum Beispiel die Jugendämter darüber informiert, dass sich eine Familie mit diesen Kindern bei uns aufhält. Denn wir haben es leider, da gibt es ja auch Beweismaterial, da gibt es ja auch Videoaufnahmen, Zeugenaussagen, dass sich auch Kinder an diesem Kriegsgeschehen beteiligt haben, genauer gesagt beteiligen mussten. Denn im Grunde sind die Kinder ja Opfer, haben sich dann zwar vielleicht Waffen benutzt, auch Daten mit diesen Waffen begangen, aber diese Kinder sind doch Opfer, weil sie von anderen instrumentalisiert worden sind.
Wie stark behindert denn unsere besondere deutsche Sensibilität im Bereich Datenschutz dann eine effektivere Verfolgung auch von oder vielleicht auch Prävention von Straftaten, gerade im Bereich organisierter Kriminalität und im Bereich des Extremismus und Terrorismus?
Also der berühmte Satz, Datenschutz ist immer Täterschutz, also den würde ich auch in dieser Pauschalität nicht unterschreiben. Aber es gibt tatsächlich Bereiche, aber jetzt nicht das, was Sie gerade angesprochen haben. Da müssen wir diese Thematik mal intensiv gesellschaftlich debattieren. Das ist der Bereich Kindesmissbrauch. Hier haben wir das Spannungsfeld auf der einen Seite, der Schutz der bedrohten Kinder oder der missbrauchten Kinder, auf der anderen Seite die ärztliche Schweigepflicht. Es ist gar nicht so einfach festzustellen, stammen die Verletzungen des Kindes tatsächlich von dem behaupteten Fahrradsturz oder sind sie Folge einer Misshandlung? Das ist nicht leicht festzustellen. Das gilt auch zum Beispiel, wenn Kinder oder Kleinstkinder, Babys geschüttelt werden, bekommen dadurch Verletzungen, zum Beispiel am Kopf. Das ist nicht leicht feststellbar. Ist es Unglück oder ist es vorsätzlich herbeigeführt worden? Ich bin der Meinung, da brauchen wir eine Datenbank, wo auch Verdachtsmomente festgehalten werden. Dann gibt es ja die berühmten U-Untersuchungen bei den Kindern. Nächstes Beispiel. Wenn jede Untersuchung bei 4 verschiedenen Kinderärzten vorgenommen wird, kann man ja auch mal nachfragen und immer wieder Verletzungen attestiert werden, kann man auch mal nachfragen, ob das nicht ein hartes Indiz dafür ist, dass es sich hier um einen Fall von Kindesmisshandlung handelt.
Das heißt aber, dass wir in den anderen genannten Bereichen auch mit den gegenwärtigen Regeln des Datenschutzes durchaus zurechtkommen. Und diese Freiheit, die wir uns nehmen, auch stärker als zum Beispiel unsere Nachbarstaaten, dass wir uns die durchaus leisten können. Also dass wir da eine liberalere Haltung uns leisten können.
Also für das berühmte Thema Mindestspeicherfristen gilt das sicherlich nicht. Da gibt es ja jetzt mehrere Urteile auf nationaler und europäischer Ebene. Ich persönlich bin der Überzeugung, dass wir jedenfalls für schwere und schwerste Straftaten Mindestspeicherfristen, da geht es ja nicht um Inhalte der Telekommunikation, da geht es um technische Daten, dass wir Mindestspeicherfristen brauchen, weil es Fallkonstellationen gibt, in denen wir als Ermittlungsansätze nur diese technischen Daten haben und sonst nichts. Im Netz hinterlässt du keine Fingerabdrücke, keine DNA-Spuren, keine Fußspuren, du hinterlässt gar nichts außer den technischen Daten. Und wenn die nicht oder nicht mehr zur Verfügung stehen, gibt es keine Ermittlungsansätze für die Polizei.
Vor einiger Zeit hat ja die Entdeckung auch rechtsextremistischer Straftaten und Netzwerke in der Polizei die Öffentlichkeit ziemlich aufgeschreckt. Hat Sie das auch geschockt? Ich erinnere mich noch an einen Auftritt von NRW-Innenminister Reul, der wirklich schockiert war über das, was da aufgedeckt wurde. Haben Sie auch mit so etwas gerechnet und was kann man dagegen tun?
Also wir haben in Deutschland weit über 250.000 Polizistinnen und Polizisten. Da können Sie nicht bei jedem Einzelnen sagen, also das kann nie und nimmer vorkommen. Erschrocken waren wir alle über Netzwerke, dass Dutzende beteiligt waren, über den längeren Zeitraum, in dem es einen solchen Austausch geben konnte. Und wir haben ja hohe Erwartungen an unsere Polizistinnen und Polizisten. Das ist zunächst einmal ein harter Ausmahnprozess. Wir haben ja 4-5 Mal mehr Bewerberinnen und Bewerber als Stellen, die neu besetzt werden. Da bleibt also nur ein kleiner Teil übrig. Und an die haben wir eine hohe Erwartungshaltung. Und gerade weil sie ja die Aufgaben haben, das staatliche Gewaltmonopol durchzusetzen und Recht und Ordnung zu verteidigen, erwarten wir auch von unseren Polizeikräften eine besondere Leistung und auch eine besondere Rechtstreue. Deswegen kann ich verstehen, dass Herbert Reul hier hart und konsequent durchgreift. Gerade auch, weil weit über 90% der Polizistinnen und Polizisten genau das nicht wollen. Die wollen ja auch, dass die schwarzen Schafe aussortiert werden. Und da spielt im Rahmen der Bildung, der Ausbildung dieses Thema eine überragende Rolle. Und dann kommen wir zu einem ganz sensiblen Bereich, Herr Hirz. Ja, sie brauchen in der Polizei Chorgeist, aber nicht in dem Sinne, dass man gegenseitig Fehlverhalten deckt, sondern im Sinne von im Zweifel muss jeder bereit sein, auch sein Leben zu riskieren, um der Kollegin, dem Kollegen das Leben zu retten. Man ist aufeinander angewiesen, vor allen Dingen in gefährlichen Einsätzen, auch im Streifenwagen. Aber das darf nicht missverstanden werden, dass man sich gegenseitig deckt.
Das heißt, eine besondere Gefährdung gerade der Polizei sehen Sie nicht durch rechtsextremistische Gedanken. Sie halten das eher für ein marginales, aber bedeutsames Phänomen.
Nein, ich halte das schon für ein Problem. Das würde ich mal nicht verniedlichen. Aber wenn Sie das in die Relation setzen zu den 250.000 Polizistinnen und Polizisten, die wir haben, Bundeskriminalamt, Bundespolizei, dann die 16 Länderpolizeien, das muss man ja alles in der Relation setzen zu den Beschuldigten und zu den Tatkomplexen, dann gibt es jedenfalls für mich keinen Anlass, der Polizei mit Misstrauen zu begegnen, die Polizei unter Generalverdacht zu stellen. Und wir führen schon manchmal schwierige Debatten. Da wird in den USA ein junger Schwarzer Opfer offensichtlich illegaler Polizeigewalt. Und hier in Deutschland beginnt eine bundesweite Debatte, ob unsere Polizei nicht auch rassistisch unterwegs ist. Das habe ich nicht verstanden.
Das heißt, eine besondere Anfälligkeit sehen Sie da nicht. Das entnehme ich Ihren Worten.
Nee, allerdings gibt es Polizisten, die besondere Erfahrungen sammeln im Einsatz, ja.
Herr Busbach, Sie sind ja versierter Sicherheitspolitiker. Jetzt braucht man ein ganz sicheres Urteil von Ihnen oder eine ganz sichere Prognose. Und der bezieht sich auf Ihre Partei, die CDU, die ja gerade einen neuen Vorsitzenden gewählt hat. Und in diesem Jahr aber auch einen Bundestagswahlkampf zu bestreiten hat, neben den Landtagswahlkämpfen, die noch anstehen. Wenn Sie auf die Bundestagswahl schauen und Sie als Sicherheitspolitiker ein Votum abgeben würden, wen würden Sie sich wünschen als Kanzlerkandidat der CDU?
Demjenigen, mit dem wir die größten Chancen haben, die Wahl zu gewinnen.
Das war mit Sicherheit eine ungefährliche
Frage. Ergebnisorientiert, ja.
Aber ich bedanke mich sehr, sehr herzlich für das Gespräch mit Ihnen, für die Einblicke, die Sie uns gegeben haben und gehe mit dem guten Gefühl raus, dass die Sicherheitslage in diesem Land nach wie vor unter Kontrolle ist und dass die entsprechenden Organe, die damit betraut sind, ihren Job gut machen.
Ja. Herzlichen Dank, Herr Busbach. Das gönnen Sie. Bleiben Sie gesund.
Reinhören. Der Podcast aus der Bundesstadt.